Für mich ist Design weder die reine Ästhetik noch die reine Funktion. Design ist Prägung von Kultur, Design ist Prägung unserer Umgebungen. Vertrauen entsteht durch Gestaltung. Das ist unser Job, Vertrauen zu gestalten. Wir wollen die Geräte ja nicht nur akzeptieren, sondern wir wollen ein Erlebnis dadurch erreichen.
Technologie entscheidet, was möglich ist, Design entscheidet, ob es angenommen wird. Dieser Satz meines heutigen Gasts bringt auf den Punkt, worum es bei humanoider Robotik künftig gehen wird. Nicht nur um Technik, sondern um Akzeptanz. Die Frage ist nicht nur allein, wie bauen wir einen Roboter, der funktioniert, sondern eben auch, wie gestalten wir einen Roboter, dem Menschen vertrauen, der sich vertraut bewegt, verständlich agiert, einfach in unsere Lebenswelt passt. Darüber spreche ich mit Professor Daniel Nusser, Geschäftsführer von Designflow. Seit 20 Jahren verbindet er Kreativität mit Technologie. Als Professor an der Diplomhochschule beschäftigt er sich außerdem damit, wie Gestaltung unser Verhalten, unsere Gesellschaft und unsere Zukunft beeinflusst. Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format von Innovation Leben, dem Podcast von Bayern Innovativ. Ich bin Barbara Groll und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zum Einstieg in das Thema nehmen wir Sie mit in ein mögliches Morgen.
Zukunftsmusik.
Es ist das Jahr 2035. Sie sitzen in einem Konzertsaal. Das Licht wird gedimmt, der Saal still und ein humanoider Roboter betritt die Bühne. Er spielt Mozarts kleine Nachtmusik. Nicht makellos, aber mit Inhalten und einem Ausdruck, der das Publikum berührt. Möglich wird dieser Moment nicht nur durch den Entwickler, der ihn programmiert hat. Entscheidend ist auch das Design, die äußere Form, die Bewegung, die Mimik, die Stimme. Eben alles, was bestimmt, wie der Roboter auf Menschen wirkt. Die eigentliche Herausforderung humanoider Robotik ist deshalb vielleicht gar nicht Engineering, sondern Gestaltung. Denn sobald Menschen Maschinen begegnen, entstehen neue Fragen. Wie gestaltet man Verhalten? Wie gestaltet man Vertrauen? Und wie schafft man Systeme, die Menschen nicht nur nutzen, sondern wirklich akzeptieren?
Ja, Daniel, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. All diese Fragen, die da gerade gestellt wurden, kannst du uns im Nachhinein bestimmt beantworten. Ich greife gleich mal dieses Zukunftsszenario auf, das wir da gebracht haben. Ist denn die große Herausforderung humanoider Robotik am Ende weniger eine rein technische als eine gestalterische?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
Ja, also ich möchte hier das eine und das andere nicht ausschließen. Es sind natürlich beide Themen sehr wichtig. Darüber hinaus haben wir aber auch weitere Themen wie rechtliche Themen, Haftungsthemen, Themen der Industrialisierung, die uns gerade hemmen. Und jetzt kommen wir auf die Gestaltung, die vielleicht über die reine Formalästhetik hinausgeht. Das sind ethische Themen, die ich auch wahnsinnig wichtig finde und wo ich Designerinnen und Designer ganz stark in der Pflicht sehe, da auch mitzuwirken. Das heißt, wir müssen uns schon fragen, wie autonom soll eigentlich so ein Humanoider letztlich sein? Was soll er alles selber machen können? Darf er Entscheidungen selber treffen? Darf er lügen, so wie wir es aktuell ja von LLMs auch kennen? Und das sind Themen, da wünsche ich mir schon, dass Designerinnen und Designer mit ein Wörtchen zu reden haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hast du ein Beispiel dafür aus der Vergangenheit, wo das Design entscheidend dafür war, ob Menschen einen humanoiden Roboter oder auch einfach eine andere Technologie akzeptiert haben, also aufgrund des Designs?
Ja, da fällt mir also spontan die Entwicklung des Personal Computers ein. Man dachte in den ganz frühen Zeiten, als die PCs nur in großen Instituten, Universitäten, im Pentagon und so weiter Platz gefunden haben, dass es teilweise vielleicht gar nicht mehr als 5 oder 10 Personal Computer weltweit irgendwann geben wird, geschweige denn, dass er in sämtliche Büros oder Haushalte mit einzieht. Der damalige IBM-Chef, der ein bisschen umstritten ist, der Thomas Watson, der hat damals gesagt, es wird weltweit niemals mehr wie 5 Personal Computer geben.
Hat er sich ein bisschen getäuscht.
Allerdings. Und Apple hat dann den großen Durchbruch mit dem iMac geschaffen, in dem quasi alles, was in grauen Gehäusen unterm Tisch oder auf dem Tisch Platz hatte, in diesen iMac verpackt hatte, den es in unterschiedlichen Farben gab und derart gestaltet war, auch durch das User Interface, ja, sodass
plötzlich jedermann Freude daran gefunden hat, den bei sich zu Hause einziehen zu lassen. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Design letztlich dafür zuständig ist, um ja nicht nur Akzeptanz zu schaffen, sondern ich spreche auch gerne von Joy of Use mittlerweile. Mhm. Wir wollen die Geräte ja nicht nur akzeptieren, sondern wir wollen ein Erlebnis dadurch erreichen.
Ja, ich glaube, das kennt auch jeder von sich selber, wenn er etwas bedient und das ist nicht selbsterklärend, es ist nicht intuitiv, wird schon schwierig.
Also genau da sind wir jetzt an einem sehr interessanten Punkt. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, die Computermaus. Ich erinnere mich, wie wir damals noch, wie ich an meinem ersten Computer, dem Commodore 64er, kryptische Zeichen eingegeben habe und dann ewig lang warten musste, um ein Spiel zu laden. Und es war früher noch gar nicht klar, dass es eine Möglichkeit gibt, quer über den Bildschirm hinweg zu navigieren. Und so suchen wir uns auch Metaphern aus der gegenständlichen Welt, wie beispielsweise der Desktop, dass wir letztlich den Schreibtisch und den Papierkorb auf dem virtuellen Bildschirm abbilden, um uns da letztlich dann auch besser zurechtzufinden. Und auch die Maus ist keine reine Ingenieursleistung, sondern die Idee, überhaupt ein Gerät zu entwickeln, das prozessbedingt ist, wo man sich Prozesse, Nutzungsprozesse anschaut und damit dann letztlich Bedienkomfort erzeugt, ist nichts anderes als eine Designtätigkeit.
Aber ich glaube, es geht ja nicht nur um Komfort und um Ästhetik, sondern es geht ja auch ein Stück weit um Vertrauen, ne?
Also, und das ist genau das, was die Arbeit an humanoiden Robotern ja so neuartig und innovativ macht. Mit Kaffeemaschinen, mit Bügeleisen, mit Waschmaschinen haben wir Erfahrung. Die stehen in der Ecke und wenn wir sie nicht benutzen, stehen sie dort. Bei humanoiden Robotern ist es so, dass sie so eine Art Eigenleben haben. Die werden immer um uns herum sein, also es gibt jetzt auch unterschiedliche Einsatzbereiche natürlich, aber ich spreche jetzt gerade von Humanoiden, die in unsere Haushalte beispielsweise einziehen sollen. Da bauen wir Beziehungen auf zu denen. Mhm. Und wir haben noch nicht diese Erfahrungswerte. Und da geht es tatsächlich um Themen, wie interagieren wir mit ihnen, wie rufen wir sie, wann werden sie aufdringlich, wann erzeugt meinetwegen auch eine hektische Bewegung, ja, einen kurzen Schreck. Und solche Dinge, die sind noch nicht erforscht und da haben wir noch keine Erfahrungen.
Das heißt, das gehört auch zu eurem Job, dass ihr Tests durchführt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es geht ja hier, du hast die Bewegung angesprochen, es geht doch sicherlich auch um Form und Stimme, teilweise Mimik, wird es bei humanoiden Robotern sicherlich auch geben. Testet ihr das dann oder wie kommt ihr da zu optimalen Ergebnissen?
Im professionellen Industriedesign ist es so, dass wir nicht von Form, Farbe, Audio und so weiter erstmal ausgehen, sondern das ist eher das Resultat, das am Schluss kommt. Mhm. Wir schauen uns erstmal Prozesse an, wir schauen uns erstmal Aufgabenstellungen an und wir haben nicht umsonst unseren Studiengang an der Diplom-Hochschule auch Prozess- und Produktdesign benannt. Das impliziert quasi schon der Name, dass wir von Prozessen auf Produkte schließen und letztlich dann auch die Produkte wieder die Prozesse konditionieren. Im Endeffekt besteht in der Designarbeit die große Aufgabe darin, im ersten Punkt erstmal eine Problemdefinition zu formulieren. Was wollen wir überhaupt? Wo wollen wir hin? Ja, ich könnte jetzt von human-centered Design sprechen, also menschzentrierter Gestaltung mit dem Menschen. Aber in dem Fall ist es ja eine beziehungszentrierte Gestaltung. Wir bauen ja Beziehungen tatsächlich auf. Also wir haben es nicht nur mit dem Menschen in dem Fall zu tun. Und da helfen uns dann letztlich bei der Designarbeit Use-Case-Szenarien, die wir aufstellen, die wir möglichst realitätsnah auch ins Leben bringen. Da ist natürlich mittlerweile die KI ein super Helfer dabei. Mhm. Es gibt ganz tolle Tools, damit können wir Storyboards erstellen, wo früher jemand 5 Tage gebraucht hat. Das passiert jetzt in wenigen Stunden. Oder natürlich auch anschauliche Videos aus diesen Szenarien ziehen wir dann letztlich die Schlüsse und dabei geht's vor allem gerade auch in meiner Arbeit mit den Studierenden nicht nur darum, dass wir jetzt mögliche Szenarien
uns ausdenken, der Humanoide könnte das Bad putzen, der Humanoide könnte eine Glühbirne tauschen und. Darauf kommt ja jeder irgendwann mal. Es geht wirklich darum, dass wir einen Tiefgang in diese Nutzungsszenarien, in die Use Cases oder wir sprechen auch von User Journeys bekommen, um von dort aus gehen tatsächlich Erkenntnisse abzuleiten, die wir dann erst viel später in die Gestaltung mit einfließen lassen.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, also ein gutes Beispiel war das Thema Idle State. Also eine Studentin bei uns hat sich damit beschäftigt, was der Roboter denn machen soll oder macht, während er im Nichtgebrauch ist. Das heißt also, während er sich auflädt. Und das sind teilweise witzige Szenarien entstanden. Da ist eine Szene dabei rausgekommen. Das gab dann zufällig auch noch so ein KI-Rendering in der Küche, wo die Ladestation aussah wie eine Toilettenschüssel. Aber man muss es erst visualisieren und sich erst mal damit beschäftigen. Wo sitzt der denn, dieser humanoide Roboter? Das heißt also auch in kleinen Wohnungen oder was? Versteckt er sich im Schrank? Versteckt er sich hinterm Vorhang? Und. Also man muss sich erst mit diesen Themen beschäftigen und erst mal in die Tiefe gehen und erst mal viele unterschiedliche Szenarien aufreißen, um dann letztlich neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und diese fließen dann im Umkehrschluss irgendwann in die Gestaltung ein. Und dann muss natürlich Technologie und Gestaltung eng miteinander einhergehen, um dann daraus wirklich sinnvolle Lösungen zu entwickeln.
Und wenn du jetzt in der industriellen Fertigung betrachtest, ist da ein großer Unterschied?
Da ist selbstverständlich ein großer Unterschied. In der industriellen Fertigung gibt es ja ganz andere Anforderungen. Da ist es vielleicht auch gar nicht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber gar nicht so wichtig, dass er wirklich humanoid wirkt, also menschenähnlich wirkt, sondern da zählen ja teils ganz andere Herausforderungen, wie dass er eine gewisse Kraft aufbringen kann. Und wir kennen ja auch die Humanoiden, die eigentlich keine wirklichen Humanoiden sind, die in der Industrie verwendet werden und die dann eigentlich gar nicht mehr so aussehen, die vielleicht eher aussehen wie ein Kranich oder was auch immer. Wo es dann aber hauptsächlich darum geht, dass sie gewisse Dinge können müssen.
Aber da spielt das Design trotz allem auch eine Rolle. Das ist dann eher das Design, das die Haptik oder dergleichen.
Selbstverständlich.
Kann ich mir vorstellen.
Selbstverständlich. Also für mich ist Design weder die reine Ästhetik noch die reine Funktion. Design ist Prägung von Kultur, Design ist Prägung unserer Umgebungen und dessen, ja, wie wir agieren, wie du schon sagst, ergonomische Aspekte sind hier auch ganz, ganz wichtig, die in die Designarbeit mehr mit reinspielen oder auch Usability-Aspekte. Im Endeffekt selbstverständlich auch die Ästhetik, aber da geht es nicht nur darum, dass er, wie man so schön sagt, gut und hübsch aussieht, sondern Design kann viel mehr und Design muss viel mehr. Ich muss mich erstmal als Designerin oder Designer damit beschäftigen, was steckt denn in diesem Humanoiden? Das hat jetzt übrigens auch gar nichts nur mit humanoiden Robotern zu tun, sondern das fragen wir uns bei jedem Produkt, das wir gestalten. Was soll denn dieses Produkt letztlich verkörpern und ausdrucken? Wofür steht's denn? Und da sind wir bei semantischen Themen und die Semantik hinterfragt letztlich Eigenschaften, wie beispielsweise soll dieser Humanoide leichtfüßig wirken, soll er kräftig wirken, soll er kindlich wirken, soll er erwachsen wirken, soll er hochprofessionell technologisiert wirken, soll er präzise wirken und so weiter. Und diese Fragen stellen wir uns, bevor wir an Form und Farbe denken oder auch an Audio und
solche. Ich wollte gerade sagen, Audio fällt auch unter diesen Begriff.
Selbstverständlich ist auch der Ton ein ganz wichtiger Aspekt, der hier mit einspielt. Da muss ich aber sagen, da gibt es Spezialisten dafür, die sowas machen, Sounddesigner. Ja.
Was ich jetzt auf alle Fälle mitnehme, Vertrauen entsteht auch durch Gestaltung. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Selbstverständlich. Ja. Vertrauen entsteht durch Gestaltung. Das ist unser Job, Vertrauen zu gestalten.
Und dann ist doch Kreativität eigentlich auch ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz von humanoiden Systemen, oder?
Absolut, absolut ist Kreativität ein entscheidender Faktor dafür. Und da plädiere ich auch ganz stark dafür, dass wir uns solche Dinge sowohl in den Unternehmen als auch in den Hochschulen beibehalten, dass wir nicht nur effizienzorientiert sind, sondern dass wir der Kreativität diesen Raum auch geben, um wachsen zu können. Und jetzt gibt es natürlich einen Unterschied zwischen professioneller Kreativität und Kreativität, die einfach nur von innen rauskommt und vielleicht kein besonderes Ziel verfolgt.
Das ist der nächste Punkt, auf den ich gerne kommen würde. Denn ihr müsst ja dann letztendlich Kreativität in einem extrem technischen Umfeld systematisch verankern. Wie geht das?
Also zuerst einmal ist es ganz wichtig, gerade jetzt in der Industrie und in der Wirtschaft, dass für diese Aspekte eine entsprechende Einstellung seitens der Unternehmensleitung vorhanden ist. Ohne diese geht's nicht und ohne diesen Willen. Also das heißt, man kann Kreativität keinem Unternehmen aufzwingen, dass es eigentlich nicht will und dass eigentlich von der Firmenphilosophie ganz anders ausgerichtet ist und nur auf Effizienz getrimmt ist. Wobei auf die Effizienz kommen wir ja hinten raus dann wieder über die Kreativität. Kreativität braucht erstmal Luft zum Atmen. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass alle miteinander sprechen. Das heißt, Kreativität entsteht ja nicht nur übers Design, sondern Kreativität ist dann letztlich auch technologiegetrieben. Mhm. Wenn ich als Designer eine Idee habe, muss ich natürlich schon auch irgendwo die Funktion im Hinterkopf mit haben, zumindest in irgendeinem Schritt. Ja. Und wir gehen das Ganze ja eigentlich in zwei Hauptstufen an. Wenn wir in den Kreativprozess reingehen, dann befreien wir uns im ersten Moment komplett von allen technischen Gegebenheiten. Und das gewähre ich auch meinen Studierenden, da dürfen die erstmal alles ausprobieren. Und man muss natürlich auf ein Ziel, auf ein Thema hinarbeiten erstmal. Aber dann ist ganz wichtig, dass wir nicht zu früh urteilen, dass wir die Dinge aufs Blatt bringen, dass wir Möglichkeiten finden, die Ideen zu visualisieren. Und da gehört auch die Zeichnung nach wie vor auch im KI-Zeitalter mit dazu, die ich als ganz wichtig noch erachte. Zumindest als Grundbaustein, um dann darauf basierend weitere Visualisierungen zu generieren. Und dann erst in dem nächsten Schritt wird geurteilt, wird sortiert, wird strukturiert, wird nach gewissen Kriterien auch gewertet und letztlich dann auch kanalisiert, sodass man dann ja, zu relevanten Ergebnissen kommt, die man dann wirklich in einem weiteren Prozess nach Verwertbarkeit, nach Wirtschaftlichkeit, nach Sinnfälligkeit und so weiter beurteilen kann.
Also wenn ich mir das alles so anhöre, humanoide Robotik, Physical AI, neue Produktwelten, das klingt ja alles so nach großen Tech-Konzernen. Aber in der Umsetzung spielt, glaube ich, auch der Mittelstand eine ganz zentrale Rolle. Und was brauchen denn gerade mittelständische Unternehmen, um solche Zukunftstechnologien früh zu verstehen, einzuordnen und vor allem auch sinnvoll für sich zu nutzen?
Ja, absolut. Also ich sehe da auch nicht nur die mittelständischen Unternehmen, worunter ja auch schon größere Konzerne mit Tausenden von Mitarbeitern fallen, sondern ich sehe da auch die KMUs oder sogar kleine Startups, die sich vielleicht teilweise auch aus der Uni raus etablieren. Was wir gerade erleben, ist eine Demokratisierung der Innovation, beispielsweise durch 3D-Druck, durch Zugang zu Informationen, künstliche Intelligenz, Crowdfunding und so weiter, ist es uns in der heutigen Zeit ja so toll möglich, in der Entwicklung schnelle Prototypen aufzubauen und ganz anders zu agieren, als es noch vor 25 Jahren der Fall war. Ich hätte als Student damals nur davon träumen können. Und von daher möchte ich genau diese Gruppierungen dazu ermutigen und ermuntern, hier tätig zu sein. Es können nicht nur die großen Konzerne, es muss ja auch nicht hier die Riesentechnologie sein, sondern es reichen ja auch kleine Teilaspekte, einzelne Workflows, die über neue Innovationen abgewickelt werden können oder seien es kleine Helferlein, die in dem Bereich entwickelt werden. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch für die kleineren und für die Startups.
Du Du hast ja mit unseren Fördermöglichkeiten auch persönlich schon Erfahrung gemacht, ne?
Absolut. Mit meinem eigenen Designbüro begleite ich ja Innovations- und Entwicklungsleistungen von der ersten Idee bis hin zum Serienlauf. Und das sind tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon des Öfteren Unternehmen auf mich zugekommen, die diesen bayerischen Innovationsgutschein in Anspruch genommen hatten und somit einen Großteil meiner Entwicklungs- und Designleistungen dadurch fördern lassen konnten.
Ausblick.
Jetzt gehen wir mal gleich 10 Jahre in die Zukunft. Wie schaut denn deine Vision aus für einen wirklich menschzentrierten humanoiden Roboter?
Im Positiven oder im Negativen?
Beides.
Also es gibt natürlich auch die dystopischen Szenarien, wo ich hoffe, dass diese nicht eintreten werden, sodass tatsächlich die Humanoiden irgendwann uns mehr oder weniger beherrschen werden. Und das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern das basiert natürlich schon auf gewissen Fakten, dass das auch passieren kann und dass das eine große Gefahr ist, wo wir Menschen tatsächlich schauen müssen, dass das nicht eintreten wird. Im Positiven, wenn es tatsächlich so verläuft, wie ich mir das erhoffe, ist es natürlich so, dass uns die unangenehmen Arbeiten abgenommen werden, dass wir Menschen uns wieder für die wichtigen Dinge interessieren können oder um die wichtigen Dinge kümmern können, wie soziale Kontakte, raus in die Natur gehen, mit Freunden treffen,
kreativ
im Urlaub fahren
sein
und so weiter. Auch kreativ sein. Alles, was hier dazugehört. Und ich stelle mir hier eine Welt vor. Ich glaube gar nicht mal, dass wir bei der menschähnlichen Form strikt bleiben werden mit den Humanoiden. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz unterschiedliche kreative Gestalten sind, die uns da umgeben werden.
Und es gibt ja sehr viele Hundeliebhaber vielleicht.
Zum Beispiel. Oder wenn wir mal den Schmetterling hernehmen, was Leichtfüßiges und so weiter. Also da gibt es ganz viele Visionen und tolle Möglichkeiten, wohin sich das hoffentlich im Positiven entwickeln wird.
Die Frage zum Schluss.
Wenn du einem humanoiden Roboter eine einzige Fähigkeit geben könntest, die ihn wirklich menschlich macht, was wäre das? Denken? Fühlen? Zweifeln?
Ich würde sagen, ein gesundes Zweifeln. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, Denken, je nachdem, wie man jetzt Denken definiert, da könnte ich jetzt philosophisch werden, tun sie teilweise sowieso oder werden sie irgendwann tun, ja, tatsächlich echte Gefühle an den Tag legen, das ist auch so eine Thematik, die sehr ausgewogen sein muss. Aber ich glaube, ein gesundes Zweifeln an dem, was sie tun und auch im Miteinander mit uns Menschen, kann dieser ganzen Entwicklung nicht schaden.
Ja, dann ein ganz herzliches Dankeschön, Daniel, dass du uns heute die humanoide Robotik mal so ein bisschen von der anderen Seite gezeigt hast. Eben nicht nur als technische Entwicklung, wie man sie allgemein kennt, sondern als Gestaltungsaufgabe.
Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe mitgenommen, entscheidend ist nicht nur, was technologisch möglich ist. Entscheidend ist eben auch, inwiefern Menschen diese Technologie verstehen, ihr Vertrauen und sie vor allem auch sinnvoll in ihr Leben integrieren können. Humanoide Robotik ist kein Science-Fiction-Thema mehr. Sie ist eine Zukunftsaufgabe für Designerinnen und Designer, für Ingenieurinnen und Ingenieure, für Forschung, Industrie und für den Mittelstand. Und sie ist eine Zukunftstechnologie, der wir uns heute widmen müssen, damit sie morgen unser Leben erleichtert und bereichert. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über entscheidende Zukunftsthemen wissen wollen, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie neugierig und bleiben Sie innovativ. Ich bin Barbara Groll und das war Fokus Zukunft, ein Format von Innovation Leben, dem Podcast der Bayern Innovativ.